SWR 2 aktuell.
Am Sonntagabend mit Gerhard Leitner und folgenden Themen. Die Diskussion um eine Impfpflicht bei uns wird lauter. In Österreich kommt sie im Februar und sorgt für Proteste im Land und zu gewaltsamen Ausschreitungen. Gegen die Corona-Politik kam es in den Niederlanden. Auch darüber berichten wir. Seit genau 2 Wochen klettert die Inzidenz Tag für Tag auf neue Höchststände. Aktuell liegt der Wert bei 372,7. Außerdem haben die Gesundheitsämter innerhalb von 24 Stunden insgesamt 42.727 Neuinfektionen gemeldet. Angesichts der explodierenden Zahlen geht die Debatte um eine Impfpflicht weiter. Die Grünen fordern sich, auf die Verlegung von Patienten aus überlasteten Regionen vorzubereiten. Aus Berlin Kai Clement.
Man stehe vor einem Kraftakt, der frühzeitig und zentral gesteuert werden sollte. Der Gesundheitspolitiker der Grünen, Janosch Dahmen, meint damit die Verlegung von womöglich Hunderten von Patienten von überfüllten Stationen in andere Krankenhäuser. Dahmen, der selbst ausgebildeter Notfallmediziner ist, fürchtet, gerade im Süden und Osten Deutschlands könnten die Kliniken bald überfordert sein. Wörtlich sagt er der Nachrichtenagentur dpa, schon nächste Woche werden zahlreiche Intensivstationen keine neuen Patienten mehr aufnehmen können. Die zu erwartenden Zahlen seien leicht hochzurechnen. Er fordert deshalb einen Bund-Länder-Krisenstab. Am Freitag hatte eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums erklärt, man bereite sich selbst auf den Einsatz der Luftwaffe vor, auch wenn es bislang noch keine offiziellen Amtshilfeanträge dazu gebe. Angesichts der Fallzahlen geht auch die Diskussion um eine allgemeine Impfpflicht nach dem Vorbild Österreichs weiter. Dort soll sie ab nächsten Februar greifen. Wer sich weigert, wird wohl mit einer Geldstrafe rechnen müssen. Ähnliches erwartet der Tourismusbeauftragte der geschäftsführenden Bundesregierung Thomas Bareis auch hierzulande. Da sich die Lage immer mehr zuspitze, werde eine Impfpflicht früher oder später nicht vermeidbar sein, so der CDU-Politiker. Es sei falsch gewesen, das nicht gleich von Anfang an zu sehen. Allerdings haben sie Vertreter einer möglichen Ampelkoalition, darunter der geschäftsführende SPD-Außenminister Heiko Maas, als verfassungsrechtlich schwierig abgelehnt. Im jüngsten ARD-Deutschland-Trend vom Anfang des Monats hat sich dagegen eine Mehrheit von 57% der Befragten für eine solche Impfpflicht ausgesprochen. 39% sind dagegen. Bareis sagt der dpa, es sei politisch nicht mehr verantwortbar, dass ganze Branchen 20 Monate im staatlich verordneten Krisenzustand lebten und vor großen Existenzängsten stünden, während, Zitat, sich andere die Freiheit nehmen, sich nicht zu impfen. Vorerst rechnen Industrievertreter weiter mit schwierigen Zeiten. Die Risiken für die Industrieproduktion in diesem Winter seien massiv, sagt Joachim Lang vom Bundesverband der deutschen Industrie. Er verweist auf eine spürbare Kaufzurückhaltung und Lieferengpässe. Immerhin seien die Auftragsbücher in vielen Branchen noch gut gefüllt.
Die Diskussion über eine Impfpflicht bei uns wird lauter. Österreich ist schon einen Schritt weiter. Dort gilt ab Februar die allgemeine Corona-Impfpflicht. Außerdem gilt ab morgen ein Lockdown für das gesamte Land. Seit der Ankündigung vor wenigen Tagen gehen die Menschen auf die Straßen, um gegen die Maßnahmen zu protestieren. Gestern waren es alleine in Wien Zehntausende. Heute hat sich Innenminister Nehammer von der ÖVP dazu geäußert. Aus Wien der Bericht von Clemens Fehrenkotte.
Die große Anti-Corona-Demonstration in der Wiener Innenstadt sei größtenteils friedlich verlaufen, trotz einer, Zitat, deutlich aufgeheizten und aggressiven Stimmung, sagte Österreichs Innenminister Karl Nehammer, ÖVP. Unter den rund 40.000 Teilnehmern der Demonstration, zu der vor allem die rechte FPÖ aufgerufen hatte, hätten sich unter anderem so wörtlich besorgte Bürger befunden, die die jüngsten Maßnahmen der Regierung zur Eindämmung der Pandemie ablehnten. Allerdings, so Nehammer unter Hinweis auf die bisherigen Anti-Corona-Kundgebungen.
Es waren wieder altbekannte Neonazis aus längst vergangenen Tagen anwesend, genauso wie Vertreter der neuen rechtsextremen Szene. Es gab wieder unter den vielen friedlichen Demonstrantinnen und Demonstranten, und das betone ich ausdrücklich, wieder gewaltbereite Hooligan-Gruppen, die sich einzelne Scharmützel mit der Polizei geliefert haben.
Erneut habe es eine Verharmlosung des Holocausts gegeben. Vereinzelt seien Judensterne mit der Aufschrift ungeimpft getragen worden Und Bundeskanzler Alexander Schallenberg sei auf Plakaten mit dem SS-Auschwitz-Mörderarzt Mengele verglichen worden. Dies sei, so Nehammer, absolut inakzeptabel und werde strafrechtlich geahndet. Es habe zudem Morddrohungen gegen Schallenberg und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein gegeben. Insgesamt habe die Polizei in den vergangenen Tagen bei ihren Kontrollen der bisherigen Maßnahmen im Land festgestellt,
dass sich die Stimmung auch bei denen, die nicht geimpft sind und die gegen die Maßnahmen der Gesundheitsbehörden sind, auch zum Teil deutlich radikalisiert hat.
Verfassungsministerin Caroline Edtstadler, ÖVP, sagte, sie habe es lange Zeit ausgeschlossen, dass, Zitat, wir in Österreich eine Impfpflicht bei Covid-19 einführen müssen. Aber die Realitäten hätten die Regierung eines Besseren belehrt. Ab einem gewissen Zeitpunkt, offensichtlich, sei es auch notwendig, Staatsbürgern zu sagen, dass sie Rechte, aber auch Pflichten hätten. In dem Gesetz, dessen Einzelheiten zunächst ausgearbeitet und später vom Parlament verabschiedet werden müssten, würde es Geldstrafen geben, falls Ungeimpfte nach der Zusendung eines Impftermins durch die Gesundheitsbehörden die Impfung verweigern würden. Im ORF sagte die Verfassungsministerin auf die Frage, ob sie Bußgelder von 3.600 für die Verweigerung der Erstimpfung und 1.450 Euro für die Verweigerung der Drittimpfung für angemessen halte.
Natürlich ist das Ziel, dass man nicht nur den Erststich holt, sondern dass man wirklich die Vollimmunisierung bis zum Drittstich sich abholt und deshalb auch abgestuft. Diese Idee, der kann ich viel abgewinnen, dass man hier unterschiedliche Stufen auch vorsieht.
Es werde in dem Gesetz natürlich auch Ausnahmen für Menschen geben, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden könnten, so Edtstadler.
Aus Wien war das der Bericht von Clemens Fehrenkotte. Auch in Dänemark, Schweden oder Kroatien gab es zum Teil gewaltsame Proteste gegen die Corona-Einschränkungen. Besonders schwere Unruhen gab es in den Niederlanden. Aus Den Haag, Ludger Katzmierzak.
Straßenschlachten, Brände und mehr als 100 Festnahmen. Das Wochenende in den Niederlanden war geprägt von Hass und Gewalt. Es begann am Freitagabend in der Rotterdamer Innenstadt, wo sich mehrere hundert Menschen versammelt hatten, um gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung zu protestieren. Die Stadt sei vorab über die Kundgebung informiert worden, erklärte Bürgermeister Ahmed Abu Taleb. Da sei allerdings noch von einer friedlichen Demonstration die Rede gewesen. Leider musste die Polizei sehr schnell feststellen, dass einige der Demonstranten nichts Friedliches im Sinn hatten. Die waren darauf aus, Krawall zu machen und die Polizei herauszufordern, öffentliches Eigentum zu zerstören, Feuer zu legen und Barrikaden aufzubauen. Es war eine Orgie der Gewalt, anders kann ich es nicht deuten.
Eine Orgie von Gewalt, ich kann es nicht anders deuten.
401 Einsatzkräfte stemmten sich der Gewalt entgegen. Sie wurden mit Steinen und Feuerwerkskörpern beworfen und gingen ihrerseits mit Schlagstöcken und Wasserwerfern gegen die Randalierer vor. Ampeln, Verkehrsschilder und Schaufenster wurden zerstört, ein Polizeiauto, mehrere Motorroller und Fahrräder in Brand gesteckt. Die Polizei habe zunächst Warnschüsse abgegeben, so Bürgermeister Abu Taleb. Die Angreifer seien dennoch immer aggressiver geworden. Die Polizei ist mehrfach hart von Randalierern attackiert worden und sah sich gezwungen, sich mit Waffengewalt zu verteidigen. Dabei ist auch gezielt geschossen worden. Es gab dabei auch Verletzte. Die Feuerwehr wurde bei ihren Löscharbeiten behindert. Auch da musste die Polizei eingreifen und auch da wurde geschossen. Laut Medienberichten wurden 3 Personen durch diese Schüsse verletzt. 51 Krawallmacher landeten in Polizeigewahrsam. In der Nacht darauf eskalierte die Gewalt in Den Haag, Roermond und mehreren kleineren Städten, darunter im Fischerort Ürk am Eiselmeer, in dem es seit 1,5 Jahren immer wieder zu schweren Ausschreitungen kommt. Auch in Den Haag seien Feuerwehrleute beim Löschen von Bränden angegriffen worden, meldet die Polizei. Außerdem habe jemand einen Stein durch das Fenster eines Rettungswagens geworfen, der gerade einen Patienten transportierte. Justizminister Ferdinand Grapperhaus ist davon überzeugt, dass der Protest der überwiegend jungen Menschen gegen Ausgangsbeschränkungen und Zugangsregeln für viele nur ein Vorwand ist. Dies sind aus meiner Sicht kriminelle Verbindungen. Wir reden hier über organisierte Kriminalität. Das hat auch nichts mit Demonstrieren zu tun. Hier geht es einzig und allein darum, die Polizei zu attackieren und zu misshandeln. Nicht nur Polizisten, auch Feuerwehrleute. Grapperhaus beobachtet ein zunehmendes Misstrauen der Gesellschaft gegenüber dem Staat und damit auch gegenüber der Polizei. Geschürt würden solche Gefühle durch inakzeptable Rhetorik im Parlament, so der Justizminister. Eine deutliche Kritik am rechtspopulistischen Forum für Demokratie, deren Abgeordnete immer radikalere Töne anschlagen und Regierungsparteien mit Tribunalen drohen, die die vermeintlichen Verbrechen der Corona-Politik aufarbeiten werden. In den Niederlanden gilt seit einer Woche ein Teil-Lockdown. Wenn dieser Anfang Dezember endet, soll nach dem Willen des Kabinetts fast überall die 2G-Regel gelten. Ein negativer Corona-Test reicht dann nicht mehr aus, um ins Restaurant, Theater oder ins Fußballstadion zu gehen. Aus Den Haag, Ludger Katzmierzak.
SWR aktuell am Sonntagabend. Im Sudan zeichnet sich eine friedliche Entwicklung ab. 4 Wochen nach seiner Entmachtung durch putschende Militärs hat Regierungschef Abdallah Hamdok sein Amt wieder übernommen. Dies verkündeten Hamdok und Armeechef General Al-Burhan bei einem gemeinsamen Auftritt in Khartoum. Mehr von Björn Blaschke.
Im Zuge der Unterzeichnung der Vereinbarung erklärte Hamdok am Nachmittag, er wolle mit seiner Rückkehr ins Amt des Regierungschefs weiteres Blutvergießen vermeiden. Wenn ich diese Vereinbarung unterschreibe, möchte ich das Blutvergießen der Sudanesen stoppen und die Energie der Jugend für den Aufbau und den Wiederaufbau erhalten. Hamdok soll nun ein unabhängiges Übergangskabinett aus Spezialisten bilden, so hieß es aus der Umma-Partei, der größten des Sudan, die der Opposition angehört. Hamdok selbst deutete an, dass er an den alten Plänen festhalte. Nach dem Sturz des autokratischen Machthabers Omar al-Bashir nach einem Volksaufstand im April 2019 war Hamdok Chef einer Übergangsregierung geworden. Die sollte den demokratischen Prozess vorantreiben und für kommendes Jahr eine Wahl vorbereiten. Dass das nach dem Putsch noch so kommen würde, daran hatten viele Sudanesen in den zurückliegenden Wochen gezweifelt. Hamdok deutete nun aber an, dass zumindest er an der Wahl festhalten wolle. Tausende Demonstranten marschierten am Nachmittag in der Hauptstadt Khartoum zum Präsidentenpalast und verlangten die Abdankung des Putschistenführers General Abdel Fattah al-Burhan.
Der Bericht von Björn Blaschke zur Situation im Sudan. Chile will die Weichen neu stellen und wählt heute ein neues Staatsoberhaupt. Seit Ausbruch der Massenproteste im Oktober 2019 befindet sich das einstige Vorzeigeland Lateinamerikas im Umbruch. Damals forderten Hunderttausende einen sozialeren und gerechteren Staat. Eine der zentralen Forderungen, vor allem der jungen Chilenen, eine neue Verfassung. Unsere Korrespondentin Anne Herberg hat den Wahlkampf und die politische Zuspitzung im Land verfolgt.
Gabriel Boric mag Bäume. Im Wahlkampf kletterte er auf die alte Zypresse in seiner Heimatstadt Punta Arenas an der äußersten Südspitze von Chile. Nun steht er unter alten Araukarien auf der Plaza Nuñoa in Santiago. Der Baum wurde zu unserem Symbol. Er steht für Hoffnung, für Aufbruch und für unsere Sorge für die Umwelt und ein soziales und nachhaltiges Entwicklungsmodell. Klimaschutz und Feminismus, Mindestlohn und sozialer Wohnungsbau, Tattoos und Vollbart. Boric, ehemaliger Studentenführer und Mitbegründer der linken Bürgerbewegung Frente Amplio, gibt sich undogmatisch. Er will Präsident von Chile werden, mit 35 Jahren. Habt keine Angst vor der Jugend. Wir haben die Erfahrung derer, die vor uns gekämpft haben. Wenn Chile die Wiege des Neoliberalismus war, dann kann es auch das Grab sein. Aber eines, auf dem alle Blumen blühen. Es ist die wohl spannendste Wahl seit Ende der Pinochet-Diktatur. Denn es geht um ihr Erbe. Chile im Oktober 2019. Das Land, das stets als stabiles und wirtschaftlich erfolgreiches Vorzeigeland in Südamerika galt, wird von einer gigantischen Protestwelle erschüttert. Die Wut richtet sich gegen abgehobene Eliten, eine gravierende soziale Ungleichheit und Chiles Verfassung. Die, so sehen das die Demonstrierenden, diese verkrusteten Strukturen seit Diktaturzeiten festschreibt. Das soll sich nun ändern. Derzeit wird ein neuer Gesellschaftsvertrag ausgearbeitet, geschlechterparitätisch und unter der Leitung einer Akademikerin vom indigenen Volk der Mapuche. Doch das kommt längst nicht bei allen gut an. Die verfassungsgebende Versammlung wird die Grundlage für eine linke Diktatur schaffen. Ein kommunistisches Regime mit Boric als allmächtigem Präsidenten mit unbegrenzter Wiederwahl. Fürchtet Diego Aite, 30 und Unternehmer aus Las Condes, Santiagos Bastion der Konservativen. Hier dominiert ein anderer Kandidat, José Antonio Kast. Der 55-jährige Jurist ist Kind eines deutschen Wehrmachtsoffiziers und Ultrarechts. Im Norden Chiles will er einen Graben bauen gegen illegale Einwanderung. Für den Süden fordert er eine harte Hand im Konflikt um Land mit dem indigenen Volk der Mapuche. Wäre Augusto Pinochet noch am Leben, würde der sicher ihn wählen, sagte er kürzlich. Sein Slogan: Atrévete, trau dich. Sagen Sie mir, ob Diktatoren die Macht an die Demokratie abgeben und einen respektvollen Übergang vollziehen. Das ist hier in Chile geschehen. Dazu haben wir heute eine wirtschaftliche Entwicklung, die Chile ermöglicht, eines der bedeutendsten Länder Lateinamerikas zu werden. Kasts Versprechen kennt man von anderen Rechtspopulisten. Chile wieder groß machen, für Ordnung sorgen, nach den Massenprotesten und der Pandemie, die viele aus der Mittelschicht in die Armut stürzen ließ. Sagten Beobachter vor einigen Monaten noch einen deutlichen Sieg der Linken voraus, so scheint längst nichts mehr sicher bei diesen Wahlen.
Präsidentschaftswahlen in Chile, der Bericht von Anne Herberg, soweit SWR aktuell am Sonntagabend. Mein Name Gerhard Leitner.